this. Headset. Haben wir das Headset? Oder habt ihr das da? Vielen Dank. Ich sag schon mal guten Morgen an der Stelle. Euch, genau. Wir haben ja die Vorweihnachtszeit, die Adventszeit. Ich wurde hier willkommen geheißen auf dem Weg hier von Winterrieden rein, von Ho, 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 hol's dir. Genau. Dann dachte ich, ja, das passt gut auch zu dem Thema. Was macht unser Leben aus? Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass wir möglichst viel einkaufen, all unsere Wünsche erfüllen oder die Wünsche unserer lieben Angehörigen, heute kaufen, später zahlen, sich keine Gedanken über Schulden machen. Hört ihr mich? Ja, okay. Genau, da dachte ich, ja, was macht unser Leben eigentlich aus? Und nicht nur, weil ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, stellt man sich so eine Frage, sondern ich denke, die kann man sich auch als junger Mensch stellen oder als noch älterer Mensch. Die Frage ist ja wirklich, wir kommen hier in den Gottesdienst rein, beten Jesus an, sagen, Jesus, wir wollen dir die Ehre geben. Danke für das, was du für uns getan hast, auch auf Golgatha. Das meinen wir mit ganzem Herzen. Danke, dass du uns vergeben hast, neues Leben gegeben hast. Und dennoch, ist es denn so, dass Jesus nur relevant ist für meine Vergangenheit, dass er mir die Schuld, die Sünde, wie die Bibel spricht, vergeben hat und mir ein neues Leben schenkt? Oder ist es nur für die Ewigkeit, dass ich in Ewigkeit bei ihm bin, in der Herrlichkeit im Himmel, ja nicht verloren gehe? Und dazwischen diese Zeit auf Erden, 10, 20, vielleicht auch 100 Jahre, da hat Jesus dann keine Relevanz in meinem Leben? Ist es so wichtig, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht, ob ich einen guten Ausbildungsplatz habe, ob ich gar vielleicht studiert habe, viel Geld verdiene, viel Geld auf meinem Konto habe, ein Haus an wunderbarer Stelle habe, vielleicht sogar noch ein Strandhaus, eine Yacht? Ist das das, was mein Leben ausmacht? Oder ist es das, weil ich ja christlich denken will, dass ich Missionar bin, fernab, vielleicht irgendwo in China, Südostasien, Afrika, wo auch immer? Ist das das, was mein Leben ausmacht? Was macht mein Leben aus? Wir haben gesungen, Herr, im Glanz deiner Majestät, zu den Füßen deines Throns, und haben auch gesungen, bei dir an der Quelle des Lebens. Was macht unser Leben aus? Und wie viel Enttäuschung gibt es? Wie viele Menschen werden vielleicht am Heiligabend irgendwo einsam sitzen und keine Familienfeier haben? Vielleicht sogar um ihr Leben ringen, weil sie schwer krank sind, vielleicht nur noch wenige Stunden oder Tage zu leben haben. Oder vielleicht an diesem Abend sogar im Autounglück, tödlich verunglücken. Was macht das Leben aus? Und was macht es vor allem ganz konkret für mich aus? Und ich denke, da sagt Jesus Christus und sein Wort ganz klar, dass er jeden Einzelnen so lieb hat, dass es ihm nicht nur darum ging, uns zu retten, sondern das Leben, und das hat ja auch als Einleitung Hans-Peter als Steilvorlage wunderbar auch gebracht, das Leben zu geben, das Leben im Überfluss. Das Leben im Überfluss. Die Frage ist nur, die wir uns oftmals auch wirklich ehrlich stellen sollen, ist es das, was ich so denke, was Überfluss bedeutet? Ist es das, wenn es meinen Gefühlen wunderbar gut geht, wenn ich den Traumjob habe, den Traumpartner, den, was weiß ich, Traumverdienst, die Traumgesundheit, wenn all meine Träume in Erfüllung gehen, dann habe ich das Leben in Überfluss. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen in seinem Wort und Jesus sein Leben anschauen, dann, wenn wir ehrlich sind, dürfen wir doch zugeben, dass Jesus Christus, bin ich voll überzeugt, sicherlich das kostbarste, herrlichste und erfüllteste Leben hatte, das jemals ein Mensch hier auf Erden haben konnte. Oder glaubt ihr nicht? Oder wer ist anderer Meinung? Darf sich gerne melden. Jesus hat sicherlich nicht gejammert, keinen einzigen Tag Gott gegenüber gejammert. Er hat nicht über einen Mangel gelitten. Er hat nicht gesagt, ihm fehlt was, er kommt zu kurz, das ist schlecht, das ist mies, das ist von Gott schlecht geplant. Obwohl er zumindest auch zur Zeit seines Wirkens, kein eigenes Haus hatte. Nirgends angestellt war, keine Sozialversicherungsleistung bezogen hat, keinen sicheren Job, hat er alles nicht gehabt. Er sagt, er hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das war Jesus und trotzdem hat er so ein erfülltes Leben gehabt. Und glaubt ihr, glauben wir, dass Jesus Christus uns so ein Leben schenken kann und möchte? Auch jetzt 2017, 2018, ganz konkret in deinem Leben, glauben wir das? Oder sagen wir, hoffentlich kommen die super Geschenke Heiligabend, dann geht es wenigstens wieder ein paar Wochen gut, dann kommt irgendwann der Geburtstag oder was weiß ich, wir retten uns von Ereignis zu Ereignis. Oder sagen wir, nein, wir kommen zu der Quelle des Lebens, zu Jesus, zu der Quelle des Lebens. Und wir lesen dann Kolosser Kapitel 3, seid ihr nun mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Seid ihr mit Christus auferstanden, dann sucht, was droben ist. Klar, dann kommen gleich wieder die ersten Gedanken, ah ja, das ist sozusagen die Jenseitsvertröstung. Wir denken an das, was halt fernab ist, was nie zu erreichen ist, was die Menschen schon immer hörten, auch schon zu Luthers Zeiten und davor. Wir gehen halt hier durchs Jammertal des Lebens. Und dann hoffen wir irgendwann, dass es uns in Ewigkeit besser geht. Aber das sagt dieser Text in der Tat nicht. Das sagt er nicht. Auch wenn da steht, sucht, was droben ist, dann geht es nicht hier um Jenseitsvertröstung oder Verharmlosung oder Traumtänzerei. Da geht es ganz konkret um dein Leben. Heute, im Dezember 2017 und all die Zeit, die Jesus, Gott der Vater, dir auf Erden hier schenkt. Er möchte, dass du das Leben im Überfluss hier hast, hier auf Erden. Als Hintergrund in Kapitel 2, nur wenigen Worten, Paulus weist die Gemeinde in Kolosser darauf hin, dass in Christus alle Schätze der Weisheit sind, in Christus Jesus. Und ob die Menschen das wahrhaben wollen oder nicht, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und in Christus ist das Leben. Auch wenn die Gesellschaft, wenn die Medien, wenn sie überhaupt was sagen, anders behaupten, über Gott gar nichts bringen, über Jesus nichts bringen, auch nicht zur Weihnachtszeit. Weiß man überhaupt noch, warum man Weihnachten feiert? Die wenigsten. Nicht, dass wir nicht wissen, warum man am Ostern feiert, aber Weihnachten weiß man auch schon bald nicht mehr. Die Mehrheit. Nein, man schenkt sich halt Geschenke. Die Wirtschaft macht einen riesen Umsatz, vielleicht in einem Monat mehr als sonst im ganzen Jahr. Ist das der Inhalt von Weihnachten? In Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Das heißt, egal was du mal gelernt haben solltest oder noch lernen wirst oder studieren wirst, in Christus sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Dann sagt er im Weiteren, in ihm wohnt alle Fülle der Gottheit leibhaftig. Egal was Menschenphilosophie sagt, sagt er wortwörtlich, lasst euch nicht von der Philosophie der Menschen beeinflussen. Und sie sagt so viel, sie sagt heute so und morgen anders und übermorgen wieder anders. Haltet fest am Worte Gottes und an seinen Geboten. Und abschließend in Kapitel 2 sagt er dann, aber lasst euch auch nicht wieder unter das Gesetz drängen. Denkt nicht, wenn ihr das Gesetz erfüllt, tut das nicht, lasst jenes und achte ja auf das, dann seid ihr vor Gott angesehen und wertvoll. Das sagt der Heilige Geist durch Paulus in diesem Kapitel 2 auch. Nein, in Christus sind alle Schätze der Weisheit, das Leben. Und jetzt kommt die Nachricht an uns, wenn das alles so ist, wenn das die Basis ist, seid ihr nun dann mit Christus auferstanden. Dann sucht. Sind wir mit Christus auferstanden? Auch wenn wir jetzt im Dezember sind und eher uns an das Fest der Menschwerdung Jesu erinnern, das Essentielle, das Wichtigste, das Herrlichste für uns ist, dass Christus auf Golgatha für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Sonst bräuchten wir auch nicht Jesu Geburt feiern. Wenn er im Grab geblieben wäre, dann gäbe es keinen Grund hier, uns zu freuen, dass er Mensch wurde. Wenn er tot geblieben wäre. Und im Römer 6 lesen wir, ersten Versen in 6 und 8, im 6. Kapitel des Römerbriefes lesen wir, dass wir mit Christus gestorben sind. Und im 2. Kapitel Kolosser können wir lesen, dass wir mit Christus begraben sind und dass wir mit ihm auferstanden sind. Das heißt, die Kinder Gottes, die Jesus in ihr Herz eingeladen haben, sind bereits mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm gestorben auf Golgatha. Wir sind mit ihm begraben worden und werden mit ihm auferstehen. Auch wenn wir jetzt hier leibhaftig noch leben, in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt, können wir im Thessalonicher Brief lesen, werden wir mit ihm verwandelt. Wisst ihr das? Dass wir bereits als Kinder Gottes gestorben sind, dieser Welt. Das ist die Basis. Deshalb das Wichtigste, Christus, unser Leben, er lebt. Aber wir sind im alten Leben gestorben. Und deshalb sucht, was droben ist. Und zwar nicht sucht, was im Himmel ist, wie es da abgeht. Denkt an die Engel, denkt, was er sich an den München am Himmel. Denkt wie auch immer an die Ewigkeit. Sondern sucht, was droben ist. Man könnte aber auch sagen, sucht, was unten ist, sucht, was rechts ist, was links ist. Das Entscheidende ist nämlich, sucht, was droben ist, wo Christus ist. Wo Christus ist. Das heißt deshalb droben, weil Christus aufgefahren ist zu seinem Vater im Himmel und der zu Rechten Gottes sitzt. Das Entscheidende ist nicht, dass wir denken, wie geht es im Himmel ab, sondern das Entscheidende ist, sucht das, wo Christus ist. Unser Leben. Und das vergessen wir auch als Kinder Gottes, gerade in dieser Einkaufswirtschaftskonjunktur, was weiß ich, Zeit im Dezember. Man lässt sich so schnell ablenken. Habe ich genug Geschenke? Mache ich genug Menschen glücklich? Besuche ich Eltern und Schwiegereltern? Kriege ich das alles unter einen Hut? Wen kann ich vom Kopf stoßen, weil ich nicht irgendjemand besuchen werde? Oder was mache ich zum Essen? Habe ich genug Schlaf? Nehme ich auch ja nicht genug zu? Lebe ich gesund? All diese Gedanken können mich beschäftigen und bewegen. Die Frage ist nur, nicht nur im Dezember, sondern jeden Monat neu, jeden Tag neu. Ist Christus mein Leben? Und wenn ich morgens aufstehe, was sind meine ersten Gedanken? Was sind meine ersten Gedanken? Sucht, was droben ist, wo Christus ist. Der heutige Tag, der morgige Tag, übermorgen. Wenn ich zur Arbeit gehe, ob ich Mutter bin, Vater bin, ob ich nicht Mutter bin, ob ich Single bin, ob ich am Anfang der Arbeit bin oder am Ende. Suchet, was droben ist, wo Christus ist. Und warum fordert uns das Wort auf? Weil wir doch, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber sind, wir können doch als Kinder Gottes rumrödeln, wie wir wollen. Es erfüllt unser Leben nicht. Es erfüllt es nicht. Dann kannst du auch in eine christliche Klinik gehen für Burnout. Letztendlich wird es immer aufs Gleiche hinauslaufen. Die Frage ist, ist Christus das Zentrum in meinem Leben? Orientiere ich mich an Christus oder an meinen Zielen, an meinen Werten, an mir, meiner, mich? Um diese Frage geht es. Wir haben gesungen vorhin, da wurde ich erinnert an den Psalm 36, wir haben gesungen, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht, haben wir vorhin gesungen, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und wisst ihr, wir gehen so oft gerne an viele Ausläufer dieser Quelle. Man nimmt da, was weiß ich, irgendwelche Predigten, da irgendwelche Bücher und da irgendwelche Gespräche und Seelsorge und Kontakte, Beziehungen, Freundschaften, das und jenes hat alles irgendwo seinen Stellenwert. Aber, wie wir es gesungen haben, wir müssen zur Quelle. Wir müssen zur Quelle. Wenn wir nicht zur Quelle gehen und nur zu den Ausläufern dieses Wassers, dieses Stromes, dann werden wir in unserem Herzen, so sind wir angelegt, dann werden wir nicht gesättigt. Wir müssen zur Quelle. Das bedeutet, wir brauchen Zeit und Kraft, dass wir dahin gehen. Wir brauchen diese Zeit. Das geht nicht nebenbei. Wenn du auch eine Quelle aufsuchst, die ist meistens ja am Berg oben, die ist selten unten am Tal. Das heißt, du musst einen Aufstieg nehmen. Du musst hingehen und dir die Zeit nehmen. Und dann nicht sagen, jetzt bin ich ja unten schon mal im Ausläufer dieses Baches, dieses Flusses, das langt mir schon. Willst du zur Quelle gehen? Dann gehst du hin, zur Quelle des Lebens, zu Christus. Nimm dir die Zeit, Christus zu suchen. Nimm dir die Zeit zu sagen, ja, ich suche, was droben ist, Christus. Ich suche Christus jeden Tag neu. Ich suche die Gemeinschaft mit Christus. Das kann natürlich auch beim Autofahren sein. Das kann in der Küche sein. Das kann bei der Arbeit sein. Aber such dir auch Zeiten mit Christus, wo du ganz bewusst sagst, so wie du bewusst, was er sich im Fußballspiel anschaust, ganz bewusst und dich von deinem Partner nicht ablenken lässt. Sagst jetzt Ruhe. Es fällt gleich das entscheidende Tor. Gut, es geht trotzdem 0-0 aus, aber du warst voll konzentriert dabei. Oder du willst ein Buch lesen, Zeitung lesen, was auch immer. Oder jetzt telefoniere ich. Stör mich bitte nicht. Diese Zeit, diese Hingabe brauchst du aber genauso, brauche ich mit Christus. Wie soll es sonst gehen? Nur nebenbei, zwischen zwei Gesprächen, zwischen zwei Fernsehsendungen, zwischen Abendessen und was weiß ich und Arbeit? Nein, die Zeit brauche ich bewusst. Und nicht deshalb, Wenn ich sage, oh, dann fühlt sich Jesus so glücklich, dann ist er so geschmeichelt, wenn jeder seiner Kinder jeden Abend kommt und morgens, dann geht es Jesus so gut. Nein, Gottes Wort sagt ja ganz klar, wir brauchen es. Wir brauchen es. Christus braucht es nicht. Wir brauchen es. Dass wir erfüllt sind. Deshalb trachtet danach. Und wenn da steht, sucht was droben, dann steht da im Griechischen, sucht es mit ganzer Kraft, mit all eurem Eifer, mit allem, was du hast, suche es. An anderer Stelle sehen wir, dass Paulus auch unser Leben so als Wettlauf ansieht. Und da heißt es, ein Blick ausgestreckt auf das Ziel. Ja? Das ganz Wichtige ist bei diesem Begriff, wenn es heißt, suche, was droben ist, dass du deine Blicke auf Christus ausrichtest. Ganz allein auf Christus. Lass dich nicht ablenken von Dingen rechts und links. Von Menschen rechts und links. Von Einkäufen rechts und links. Von Weihnachtsbäumen und was weiß ich, Osterhasen rechts und links. Und all den möglichen Dingen. Richte deine Blicke allein auf Christus, auf das Ziel. Und wenn du das tust, auf das Ziel richtest, dann bekommst du auch die Kraft. Dann siehst du Christus in die Augen. Dann siehst du Christus sein Herz. Dann siehst du seine Liebe, seine Güte, seine Kraft für dein Leben, seine Gnade, seine Freundlichkeit für dich. Dann denkst du nicht nur, ah, ich muss laufen und laufen, ich muss arbeiten, ich muss Bibel lesen, ich muss beten, ich muss das und das und das. Nein, wenn du deine Blicke auf Christus richtest, dein Herz auf Christus richtest, dann wird alles andere, was Christus vorbereitet hat, die Werke, die er vor Ewigkeiten schon vorbereitet hat für dich, vor Grundlegung der Welt, die werden dann in deinem Leben geschehen, weil du erfüllt bist von ihm. Nicht die Taten bestimmen dich, sondern die Liebe zu Christus. Der Blick auf Christus erfüllt dein Leben. Deshalb das ernsthafte Suchen, Blick auf Christus. Das gleiche wiederholt sich im Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Während bei dem ersten Suchen es vor allem um deine Kraft ging, geht es hier bei diesem trachtet im Vers 2 nach dem, was droben ist, wiederum nach dem, was droben ist. Da heißt es dann, all deine Konzentration, deine innere Haltung soll auf Christus gerichtet sein. Die Frage ist nämlich schon, will ich es überhaupt? Will ich überhaupt mein Herz, meine Kraft, meine Zeit auf Christus ausrichten? Das geschieht in ganz alltäglichen Dingen, wo ich dann sage, na gut, lass mich halt doch ablenken. Nein, ach, das ist heute nicht so wichtig, morgen nicht so wichtig. Ich kann auch übermorgen damit Christus drüber reden. Will ich das überhaupt? Seltsamerweise, die meisten von uns, die einer Arbeit nachgehen, kommen konsequenterweise eigentlich in der Regel pünktlich zu ihrem Geschäft. Und wenn man so den Statistiken glauben will, die meisten von uns deutschen Angestellten, Arbeiter machen sogar regelmäßig Überstunden. Komisch. Seltsam, da haben wir schon so ein Ziel vor Augen, sagen, ja, da sind wir schon fair, gerecht, wie auch immer, unterwürfig, wie man sagen will, dem Arbeitgeber gegenüber in der Welt. Ich will jetzt nicht Christus als Arbeitgeber sehen und Gott, das auch nicht. Aber sehen wir nur die Unausgewogenheit, wie konsequent wir im System der Welt oft sind, aber wie selber ich inkonsequent bin im Geistlichen. Ich erwarte Wachstum, bin aber nicht bereit, Zeit hinzugeben. Ich erwarte die Erkenntnisse, bin aber nicht bereit, mit Christus, mit Gott drüber zu sprechen. Ich erwarte Veränderung, bin aber nicht bereit, mich verändern zu lassen. Und egal, wen du fragst, wenn jemand eine Ausbildung macht oder ein Studium, in die Schule geht, alt oder jung, es ist doch keinem dann der Abschluss in den Schoß gefallen nach dem Motto, du hast hier 10 Jahre gesessen oder 5 Jahre abgesetzt, die Zeit. Am Schluss hast du ein Diplom bekommen oder wie auch immer dein Zeugnis. Jeder hat sich anstrengen müssen. Und genauso ist es im Geistlichen. Es ist ein Wettlauf, ein Kampf, eine Zeit. Aber nicht deshalb, um uns was zu beweisen, Christus was zu beweisen, sondern diese Herzenshaltung zu sagen, ja, es ist mir wichtig. Und wenn wir dann Christus anschauen, wie der morgens aufgewacht ist. Gut, Hans-Peter sagt, morgens wären wir um 7:30 unterwegs. Die meisten schmunzeln, weil man denkt, ja gut, da fange ich ja gerade an, jetzt ins Bett zu gehen. Weil man viele Nächte heutzutage mit künstlichem Licht lange durchlebt. Aber Christus, er war morgens, vor der Morgendämmerung, und das deuten weiter im Südlichen als bei uns, also morgens aller Frühe, schon unterwegs, bis vor die Sonne aufging. Wen hat er gesucht? Sein Vater. Sein Vater gesucht. Sein Vater die Gemeinschaft gesucht. Und das doch nicht, weil er sagt, ich muss es tun, damit ich ein Vorbild bin für die anderen, sondern weil er so von der Liebe zu seinem Vater erfüllt war. Und sagte, wow, Vater, in deiner Gegenwart, da ist Leben, da ist Freude, da ist Frische, da ist Begeisterung. Deshalb komme ich gern zu dir. Das war der Antrieb für Jesus. Trachtet nach dem, unser Vorbild. Und hier geht es auch nicht darum zu sagen, ich trachte nach dem, was droben ist, weil, wie wir es auch schon hatten in der Vergangenheit, ich will hier in völliger Askese leben. Ich will auf das verzichten, also ja, was weiß ich, das und das, das könnt ihr selber einsetzen, was ihr wollt. Ich verzichte auf all diese irdischen Freundlichkeiten und Freuden dieser Welt und will nur meinen Blick auf Christus ausrichten. Das sagt ja Jesus und sein Wort nicht damit. Das sagen sie ganz und gar nicht. Jesus hat auch gegessen und getrunken und sich gefreut. Sagt er, freut euch mit den Freunden, weinet mit den Weinenden. Er hat auch gefeiert. Darum geht es nicht, um Askese, Enthaltsamkeit. Alles, was Gott auch an Freuden geschenkt hat, hier auf Erden zu sagen, es ist schlecht und vom Übel. Aber unsere Herzenshaltung ist es. Was erfüllt mich, was bestimmt mich? Und da können wir Vorbilder sein in der Familie und in dem Raum, in dem wir leben. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und da möchte ich uns vorlesen aus dem Römer Kapitel 6. Da heißt es, wisst ihr nicht, dass alle, die in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit genau wie Christus von den Toten auferweckt ist, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir ein neues Leben haben. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der seiner Auferstehung sein, weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt ist, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind mit Christus gekreuzigt und begraben und wir leben zur Herrlichkeit des Vaters. Das heißt, unser Leben hier gilt vor allem Gott dem Vater. Es gilt Gott dem Vater und seine Herrlichkeit und seiner Schönheit und seiner Majestät und es gilt nicht uns selber. Wenn wir mal gerade aufschlagen, im 1. Johannes 3, Vers 1, im 1. Johannes 3, Vers 1, da könnt ihr lesen, dass die Welt es nämlich nicht versteht, was hier geschieht. Und es sollte uns auch wirklich auch ein Trost sein, wenn wir leben als Kinder Gottes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Versteht ihr, wenn wir so leben, wenn wir so nach Christus uns ausrichten, wenn wir Christus suchen, wenn wir Christus anbeten, wenn wir die Gemeinschaft mit Christus suchen und du vielleicht sogar Arbeitskollegen, Verwandten, Freunden, Nachbarn erzählst und sagst, Jesus, Jesus ist das Zentrum meines Lebens, Jesus folge ich, Jesus Christus mein Retter, mein Heiland, die Quelle meines Lebens, dann werden die Menschen um dich herum, die Christus nicht kennen, den Kopf schütteln, im banalsten Fall, sie werden über dich spotten, sie werden über dich herziehen, die vielleicht sogar angreifen, verfolgen, je nachdem. Warum? Weil die Welt Jesus nicht erkannt hat, Gott nicht erkennt, der Geist der Welt, das System der Welt kennt ihn nicht und sie kennen damit dich auch nicht und deine Lebensweise. Deshalb lass dich nicht von den Menschen um dich herum beeinflussen und steuern und führen. Sie haben Jesus Christus nicht erkannt, sagt Jesus ganz deutlich. Sie kennen mich nicht, sie kennen auch den Vater nicht. Wenn es nicht Gott in seiner Gnade uns offenbart. Deshalb denk nicht primär darüber nach, was denken Menschen über dich, wenn du konsequent Gott suchst, wenn du konsequent Jesus Christus suchst. Die Welt, das System der Welt, selbst Theologen, die Gott nicht im Herzen haben, können das nicht verstehen. Aber Gottes Wort ermutigt dich und sagt, suche Gott den Vater, suche die Quelle des Lebens, suche das wahre Leben von ganzem Herzen. Es ist ein ganz anderes System. Ich denke mir oftmals, auch wenn man dann so liest über Schauspieler, die dann durch Drogenkonsum ums Leben kommen, Künstler, Sänger, Sportler, wie auch immer, wie ihr Leben den Bach runtergeht, dann denke ich mir, ist das das wahre Leben? Ist das das wirkliche Leben? Ist das das Beneidenswerte zu sagen, ja, manche sagen dann, was weiß ich, lieber kurz gelebt, aber dafür richtig gelebt? Ist das das wahre Leben? Was wollen wir denn Gott vorwerfen? Ist es das wahre Leben zu sagen, ich darf wenigstens lügen, ich darf wenigstens stehlen, ich darf wenigstens betrügen, ich darf wenigstens die Ehe brechen, ich darf, was weiß ich, zu schnell Auto fahren, ich darf wenigstens irgendwelche Filme anschauen, die man als Christ nicht anschauen darf, ich darf das und das und das, was Gott mir verbieten würde. Ist das das wirklich wahre Leben? Ist es das, was mein Leben dann ausfüllt? Wen von diesen Menschen will ich denn beneiden, wenn man wirklich ehrlich reflektiert? Wen von diesen Menschen? Die, die vorzeitig gegangen sind, mit 18, 19 Jahren vielleicht schon im Drogenkonsum gestorben sind, die vielleicht im Auto später verunglücken, weil sie zu schnell Autos haben und Drogen dabei, oder die, die schon das vierte, fünfte, sechste Mal verheiratet sind, oder zumindest heiraten tut man ja dann nicht mehr, ständig neue Partner haben, sind das die Menschen, die wir beneiden müssen? Eigentlich können wir nur sagen, Gott, erbarme dich ihrer. Erbarme dich ihrer, denn die Zeit, die sie auf Erden haben, haben sie auch noch sinnlos verpasst. Und richtig glücklich, wenn sie sind, egal wie sie heißen, ob in den USA die Stars oder Europa oder wo auch immer, glücklich ohne Christus sind sie nicht. Sonst würden sie nicht zu solchen Exzessen kommen und zu solchen Drogen greifen und wie auch immer. Glücklich sind sie nicht. Und wenn man jetzt dann sieht, auch gerade in den letzten Monaten und Jahren, was mehr und mehr rauskommt, auch von unseren, aus meiner Kindheit bekannten Stars, wie sie dann, was weiß ich, perverse Dinge taten und Missbrauch hochkommt und viele Dinge, wo wir sehen, der ganze Glanz auch abfällt, was bleibt denn wirklich übrig? Dass der Feind, der Herr dieser Welt, der Finsternis sie verführt hat und dem Menschen letztendlich nur Böses gebracht hat. Missbraucht hat, misshandelt hat und dem Menschen nicht das Leben gab. Aber Johannes 10,10, wie Hans-Peter gesagt hat, der Feind kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu morden, zu betrügen. Das ist der Sinn des Feindes. Aber der gute Hirte, sagt Jesus, der gute Hirte kommt, um ihm das Leben zu geben. Und das Leben im Überfluss. Das Leben im Überfluss. Dazu ist Jesus gekommen, das Leben im Überfluss zu geben. Nur wir wissen inzwischen schon gar nicht mehr, was heißt denn Leben im Überfluss? Wir definieren es vor allem am Materiellen. Am Materiellen, gerade auch in der Vorweihnachtszeit, kann ich hier up to date sein? Kann ich da mithalten? Das ist das Leben im Überfluss? Nein, nie und nimmer. Wenn Christus unser Vorbild ist, sehen wir, es ist nicht so. Niemals. Das Leben im Überfluss kann ganz anders aussehen, soll auch anders aussehen, als das, was die Welt bietet. Es ist Christus. Christus unser Leben. Wisst ihr, was Leben im Überfluss heißt? Wenn wir da lesen, nicht im Psalm 36, wie gesagt, ich bin vorhin durch das Lied auch drauf gestoßen, im Psalm 36, Leben im Überfluss, da heißt es, wie kostbar ist deine Güte, Gott, dass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Freude wie du einen Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Liebe Geschwister, ich kenne es, wenn Hans-Peter vorhin gesagt hat und er steht hier und stellt die Frage, Leben im Überfluss und wir. Und ich gebe zu, ich bekenne mich schuldig. Sitze ich da und Hans-Peter ist vorne, dann bin ich genauso wie ihr, wenn ich vorne stehe. So sind wir. Noch. Wir sind hier nicht in Jamaika, wir sind nicht in Brasilien. Stimmt. Da sind die kulturell, emotional, wie auch immer, genetisch ein bisschen anders drauf. Heißt aber nicht, dass wir so bleiben müssen. Dass wir ein bisschen aus uns rausgehen, auch selbst mit einer schwäbischen, dezenten Freundlichkeit. Und sagen, wow, Herr, wenn ich da lese, wir werden satt von den reichen Gütern. Wisst ihr, was für ein Geschenk es ist? Wirklich ein Geschenk, dass du vergeben darfst und Vergebung empfangen darfst. Wisst ihr das? Ich hatte letztens in einer Gruppe zu tun, da war eine Frau, die hat einem anderen Unrecht getan und das war ihr wirklich eine Not und die Frau ist gerade erst Anfang ihres Christseins. War ihr eine Not, weil sie jemanden dann auch öffentlich vor anderen Unrecht getan hat. Dann kam die Person zu einem Treffen nicht und es war ihr Not, sie wollte nicht unbedingt das bereinigen. Dann kam die Person doch noch, während des Treffens. Da habe ich gesagt, schau, die Person ist jetzt da. Dann hat sie gesagt, willst du so schnell hingehen, will das bereinigen. Dann kam sie kurz darauf zurück und sagt, er hat mir vergeben, hat gestrahlt, weil ihr Vergebung geschenkt wurde. Wissen wir noch, das Geschenk der Vergebung zu schätzen? Wenn dein Partner dir vergibt, wenn du Vergebung aussprichst, Wenn Gott dir vergibt von Herzen, wissen wir, was für ein Geschenk das ist? Wissen wir, was für ein Geschenk es ist, morgens aufwachen zu dürfen und sehen zu dürfen, hören zu dürfen, neben dir vielleicht die Sonne aufgehen zu sehen, wie Hans Peters vorhin beschrieben hat? Wissen wir, was für ein Geschenk es ist? Wissen wir, was für ein Geschenk es ist, dass wir eine Gemeinde haben dürfen? Vielleicht einen Hauskreis besuchen dürfen? Dass wir ein Lobpreisteam haben? Dass wir gerade Mitarbeiter haben, die den Kindern oben dienen und ihnen das Wort Gottes vermitteln? Was für ein Geschenk! Es wird so viel Schrotten, auf Deutsch gesagt SCH, in der Welt den Kindern eingeimpft. Und sie werden groß. Und wir können nur beten für unsere Kinder, dass sie in dieser Gesellschaft, in der sie groß werden, nicht verdorben werden. Sondern Jesus Christus sie bewahrt. Aber was für ein Geschenk ist es dann? Das ist das wahre Leben, zu sagen, sie haben Christus, sie haben Vergebung, sie haben Freude. Freude, die nicht abhängig ist von Ausbildung, Titel, Gehalt, Umständen, Materiellem, sondern Freude, die erfüllt ist und bestimmt ist von Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Freude, die sie heute noch freut und sagt, oh Halleluja, ich bin ein Kind Gottes. Und nicht nur deshalb, weil ich in Ewigkeit dann halt nicht in der Hölle bin, gut, Glück gehabt. Nein, zu sagen, Herr Jesus Christus, du hast mich ausgewählt. Ich bin noch nicht besonders im Vergleich zu allen anderen, sondern deine Liebe, deine Gnade hat mich berührt. Und du hast mir all den Schmutz, all den Dreck vergeben. Was für ein Geschenk. Können wir uns darüber noch freuen? Über solche Dinge. Geschenke Gottes, Geschenke des Himmels, Güte, Gnade, Bewahrung, jeden Tag neu. Bewahrung, von denen wir gar nicht wissen. Wo unsere Kinder bewahrt werden, auf dem Weg zur Schule und zurück. Wo unser Partner bewahrt wird, wo ich selber bewahrt werde. So sehr können wir gar nicht immer aufpassen, auch im Winter auf, was weiß ich, glatten Straßen. So viele Dinge können die gar nicht alle in der Hand haben. Freude darüber, dass Gott die Sonne aufgehen lässt, dass er uns Jahreszeiten schenkt, dass er uns zu essen gibt, zu trinken, dass wir Kleidung haben. So vieles wissen wir es noch zu schätzen, woher es kommt. Nämlich von Gott, dem Vater im Himmel. Und Jesus, der uns den Sohn, sein Sohn, der uns den Vater offenbart, das sind Geschenke. Mir ist völlig klar, es sind nicht alle von uns astrein gesund. Es sind nicht alle nur im Glück und alles ist rosarot. Das ist mir völlig klar. Die Frage ist nur, hier geht es nämlich weiter im Kolosserbrief. Da heißt es, wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird. Christus unser Leben. Wenn Christus unser Leben ist, Christus unser Leben, dann ist die Frage, ist Christus unser Leben nur dann, wenn ich gesund bin? Ist es Christus unser Leben nur dann, wenn ich nicht arbeitslos bin? Nur dann, wenn ich glücklich verheiratet bin? Nur dann, wenn ich wirklich eine eigene Wohnung habe? Ist Christus unser Leben nur dann, wenn all das, was ich mir vorstehe, wirklich in Erfüllung gegangen ist? Oder ist Christus unser Leben vor allem dann unser Leben, wie Jesus selber sagt, wenn das Samenkorn aber in die Erde fällt und nicht erstirbt, dann geschieht es nicht, sondern wenn es gestirbt, dann keimt es auf und geht Frucht hervor. Die Frage, bin ich gestorben in Christus und ist Christus mein Leben? Wenn aber Christus unser Leben. Galater 2, Vers 20. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Das ist die Frage. Und wenn ich das mir vor Augen halte, nicht mehr ich lebe, nicht mehr ich, Thomas Becke, sondern Christus in mir, das mag jetzt erstmal hart sein, hart aber vor allem für unser Fleisch, für unsere Seele, dann ist es primär, wirklich primär egal, ob ich gesund bin, ob ich krank bin. Ob ich alt bin, ob ich jung bin, ob ich Mann bin, ob ich Frau bin, ob ich Angestellter bin oder Arbeitgeber, ob ich in Deutschland lebe oder an der Arktis, ob ich im Weltraum bin oder sonst was, Christus mein Leben. Es lebe nicht mehr ich, nicht mehr du, sondern Christus in mir. Und dann habe ich auch keine Angst vor dem morgigen Tag. Dann habe ich keine Angst vor dem übermorgigen Tag. Dann habe ich keine Angst vor 2018, 28 und wo auch immer. Denn Christus lebt in mir. Das ist die Botschaft. Trachtet nach dem, was droben ist. Nach Christus sitzen zur Rechten Gottes. Und was heißt das, zur Rechten Gottes sitzen? Dass Christus das Sagen hat. Dass Christus das Sagen hat. Ich finde es delikat, amüsant und wie auch immer. Egal, was die Medien schreiben über Trump. Ich habe nichts zu urteilen. Ich habe nie gemeinsam mit ihm Bier getrunken, wie man so sagt. Ich kenne ihn nicht. Das wäre arrogant. Ich finde es nur komödiantenhaft, wie Gott diesen Mann gebraucht, was Jerusalem angeht. Das finde ich interessant, denn das Herz der Menschen, der Welt wird offenbart, was sie über Gott und Jerusalem denken. Und heute Morgen habe ich den Psalm nochmal gesucht über Jerusalem und da steht drin, Jerusalem ist Gottes Stadt. Jerusalem ist Gottes Stadt und er bestimmt, wem diese Stadt gehört. Und er bestimmt, da steht es drin, Die Nationen sollen kommen nach Jerusalem, nicht um Allah zu ehren, nicht um der EU zu ehren, nicht um Trump zu ehren, sondern sie kommen, um Gott zu ehren. Um Gott zu ehren. Und er wird bestimmen, wer in Jerusalem Halleluja schreit. Preist den Herrn, Hosianna dem Herrn. Preist ihn, der Herr, unser Retter. Das bestimmt Gott. Egal, was die UNO bestimmen wird, egal, was die EU bestimmen wird, egal, wer auch immer. Das wird mich nicht. Gott bestimmt. Jerusalem ist meine Stadt. Meine Stadt, sagt Gott, der Herr, der Allmächtige. Und er wird Jesus schicken. Und in Jerusalem wird Jesus regieren. Im tausendjährigen Reich. Und all die, steht in Offenbarung, Kapitel 3, mit dem eisernen Stab, die treu ihm folgen, werden mit eisernem Stab mit ihm regieren. Und deshalb lasst uns trachten auf Jesus. Denn ich möchte mit Jesus regieren. Nicht, weil ich mich dann so toll fühle, sondern wisst ihr was, ich sehne mich so im Herzen danach, dass es mal einen König gibt, nämlich Jesus Christus, der hier mal aufräumt, sage ich ganz ehrlich. Aufräumt in der Hinsicht, dass er sagt, ja, das ist die Wahrheit, das ist die Gerechtigkeit und da geht der Weg lang. Denn nicht ständig political correct, für mich nicht ein anderer Ausdruck, nämlich für, sag ja nicht die Wahrheit, sondern der nämlich völlig korrekt, himmlisch korrekt sagt, das ist Lüge, das ist Wahrheit. Das ist Leben, das ist Tod. Das ist richtig, das ist falsch. Das ist zur Ehre Gottes, das ist nicht zur Ehre Gottes. Und so regiert Jesus Christus. Und mit diesem König möchte ich auch regieren. Halleluja, danke, dass uns dafür Jesus einlädt und sagt, ihr dürft mit mir regieren. Und diesem König regiere ich gerne. Vor diesem König knie ich mich gerne. Vor diesem König sage ich, Halleluja, preis sei dir. Preis sei dir. Lass uns ausstrecken nach dem, was droben ist. Christus, nach Christus. Christus, unser Leben. Johannes 3, Vers 2. Wenn Jesus wiederkommen wird, werden wir mit ihm offenbar werden. Unser Leben ist momentan noch verborgen. Das heißt, die Welt kann noch nicht richtig erkennen, weil ihre Augen verblendet sind, wer du bist als Kind Gottes. Lass dich davon nicht ablenken, irritieren und verunsichern. Die Welt kann es noch nicht, wenn nicht Gottes Geist ihnen eine Durchsicht gibt, eine Klarsicht. Sie können es nicht. Der Geist der Welt kann es nicht, weil sie verblendet sind. Sie sind verblendet. Ob sie da Theologen sind oder nicht. Ob sie gute Menschen sind, aus dem humanistischen Gedankengut heraus oder nicht. Sie können es nicht. Lass dich nicht irritieren. Aber wenn Christus unser Leben offenbar wird, werdet auch ihr offenbar werden mit ihm. Dann plötzlich, sagt die Bibel, werden sie alle auf die Knie fallen müssen. Was? Meine Arbeitskollegin, meine Schwiegertochter, meine Mutter, meine Oma, sie hatten recht. Der Nachbar, wer auch immer, er hatte recht. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und mögen es viele um dich herum geglaubt haben und auch zu Jesus gefunden haben. Aber all die, die es abgelehnt haben, sie werden auf die Knie fallen. Gottes Wort sagt es deutlich. Ob du es wahrhaben willst oder nicht. Gottes Wort sagt es deutlich. Und sie werden es bekennen müssen. Es gibt nur einen Weg, eine Wahrheit, ein Leben, einen Gott, einen Glauben, eine Taufe. Es gibt es nur. Da gibt es kein Rumdiskutieren mehr. Und das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wir werden verwandelt mit ihm, ihm entgegen. Und alle werden Kinder. Boah, das sind die Kinder Gottes. Und die anderen, das sind die Verlorenen. Und deshalb soll es uns anspornen zu sagen, ja, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen, wir wollen dich verherrlichen und mögen noch mehr Menschen dich erkennen, das wahre Leben in dir finden. Und zum Schluss die praktische Relevanz. Es geht nämlich weiter dann so, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Wir sind bereits gestorben, aber rein praktisch in unserem Leben, die kennen wir alle, die Herausforderung. Töten wir Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst und so weiter. Das ist dann unsere Aufgabe, zu sagen, nein, ich will und brauche nicht alles haben. Ich muss nicht mit Nachbar so und so mithalten. Hat der, was ist die neueste Mercedes, da muss ich ihn auch noch toppen. Hat er die wunderbarste Kleidung, muss ich ihn auch noch toppen. Das muss nicht sein. Das soll nicht sein. Tötet diese Glieder. Ganz praktisch geht es um deine Verhaltensweisen. Wie lebst du als Kind Gottes? Dazu hat Gott dir die Kraft gegeben, indem du dich ausrichtest auf Christus. Du kleidest dich im Weiteren, heißt es dann, du kleidest dich mit herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertragt einander, Feindesliebe und so weiter. Das steht in den nächsten Versen drin, mit was du dich anziehen darfst, mit was du dich kleiden darfst, mit was du dich geben darfst. Nicht um etwas vorzuspielen, sondern als Entscheidung, diesem Trachten zu sagen, das hat mich wahnsinnig verletzt. Das hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Ich bin sowas von wütend. Aber Herr, du hast mir vergeben und ich will auch vergeben. Ich will mich dazu entscheiden. Ich will vergeben. Auch wenn es mir noch so weh tut, Herr, gib mir das Wollen, gib mir dazu, heile meine Wunden, aber ich möchte vergeben. Und ich möchte ein Vorbild sein. Und ich möchte anderen selber dazu Mut geben, dass die sich auch anspornen, Jesus zu suchen. Ich will ihnen nicht ein Stolperstein sein. Ich will sie nicht ablehnen, abstoßen, über sie schlecht reden, sie fertig machen. Das ist nicht mein Ziel, sondern Jesu Wesen in mir. Und dann geht es weiter im Thema Ehe, Kapitel 18, Kapitel 3, die Verse 18 und 19, das betrifft dann Frauen und Männer, wenn sie verheiratet sind, dann die Kinder, dann die Eltern und die letzten Verse im Kapitel 3 im Angestellten- und Arbeiterverhältnis. Es betrifft unser ganzes Leben. Wie verhalten wir uns? Das heißt, dieses Kapitel hat wirklich alltägliche Relevanz. Wie verhalte ich mich in meinem ganz persönlichen Leben? Erst für mich selber, dann in meiner Beziehung zu meinem Nächsten im persönlichen Umfeld und dann auch in meinem Arbeitsplatz. Wie verhalte ich mich? Trachtet nach dem, was droben ist. Sitzend zur Rechten Gottes, nämlich nach Christus Jesus. Und das soll uns ermutigen, auch jetzt in dieser Zeit, dass wir nicht denken, ich weiß, die meisten werden es ohnehin so nicht denken, aber Weihnachten ist nur Geschenke, nur Kaufen, nur Glanz, nur Trällermusik und wie auch immer, ist inzwischen eher abstoßend als attraktiv. Zu sagen, Herr, diese Zeit ist vor allem die Zeit, wo ich sage, ich will Licht sein, ein besonderes Licht in meinem Lebensumfeld. Dass meine Nachbarn vielleicht denken plötzlich, was geschieht hier? Gerade gestern Abend, Spätabend hat es bei uns noch geklingelt. Dann kam dann ein Nachbar und mit großer Not, weil seine Ehe schon seit einigen Jahren völlig am Boden ist und zerstört ist. Dachte, ja gut, diese Familie, die wird jetzt auch Weihnachten verbringen. Aber sicherlich nicht so, wie sie meistens sich vorstellen. Geschweige denn, wie es in den Hollywood und was weiß ich, Filmen so verkauft wird. Und dann heile, heile Segen und alle tanzen um den Weihnachtsbaum, einschließlich Pudel und alle freuen sich. Das Leben sieht oft anders aus. Und ehrlich gesagt sogar zu nahezu 100% bei jedem anders aus, als wir das in den Medien so sehen und präsentiert bekommen. Und deshalb kam nämlich Christus, um zu sagen, ich kenne eure Not. Ohne mich, sagt Christus, ohne mich werdet ihr es nicht schaffen. Ohne mich seid ihr tot und verloren. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben und das Leben im Überfluss. Ich wiederhole mich, nicht im Materiellen im Überfluss, sondern in euren Herzen, in eurer Seele, in eurem Geist, in eurem Inneren. Und das wollen wir ausstrahlen. Und möge Gott uns dazu Gnade geben, zu sagen, ja Herr, dieses Licht will ich sein in meinem Umfeld. Die nächsten Tage, ganz besonders und Wochen, da wo Gott mich hingestellt hat. Da wo Gott mich hingestellt hat. Wo ich bin. Und gib uns Gott auch den Mut, auch den Mund aufzumachen, Christus zu bekennen. Denn woher kommt der Glaube? Aus dem Wort. Und das Wort kommt dadurch, dass ich es spreche. Wichtig ist natürlich klar zu beten für unser Umfeld. Aber nur zu beten und es nicht zu sprechen, das wird selten gehen. Wir sind aufgefordert, auch zu sprechen. Auf gute, weise, liebevolle Art und Weise die Wahrheit Gottes zu verkünden. Zu verkünden. Und schäme dich deshalb des Evangeliums nicht, sondern verkünde es auch. Vielleicht von mir ist auch durch Lobpreis, wenn du unterwegs bist. Und zum Abschluss fällt mir ein, was ich schon in meiner Jugendzeit von einem Lobpreisleiter und Pastor damals gehört habe. Wie er unterwegs war und im Aufzug stand und Gott zu ihm gesagt hat, du sollst anfangen, Gott zu loben. Und dann hat er gemeint, ja gut, dann mache ich das halt in meinem Herzen. Dann sagt er, nein, du machst es jetzt laut. Oi. Oi. Ja, warum denn? Da hat er wirklich laut und das war halt ein langer Aufzug, da hat er schon ein bisschen mit Gott reden können, aber irgendwann sollte er halt schon singen, bevor alle aussteigen. Um es kurz zu machen, gut, er hat es dann gemacht. Er hat es dann laut gemacht. Die Frage ist nur, warum würden wir es nicht machen? Weil wir uns doch lächerlich machen. Weil wir uns lächerlich machen und vor den Menschen blamieren. Ist es nicht so? So hat es sich zu mir selber gesagt und eingestanden. Ja, stimmt, weil ich Angst habe, was die Menschen über mich denken. Die Die Frage ist nur am Schluss, was denkt Gott über dich? Was denken die Menschen über dich? Und Jesus hat sich auch lächerlich gemacht. Jesus hat sich lächerlich gemacht vor Satan, vor den Menschen, vor dem System der Welt, als sie ihn gekreuzigt haben, nackt ans Kreuz hängend, blutend. Ha, das ist der König der Juden? Lächerlich! Was ist denn das für eine traurige Figur, die er da abgibt? Jesus hat sich lächerlich gemacht. Für uns. Vor der Welt. Aber er wurde erhoben und erhöht zur Rechten Gottes, wo er jetzt sitzt und regiert. Deshalb lass dich nicht abhalten, wenn Gott dich führt in Situationen im Alltag, zu sagen, ja Herr, du über alles, mag der Mensch über mich lachen, aber ich gebe dir die Ehre, wenn du mich führst. Dir sei alle Ehre. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du das Leben bist und dass wir zur Quelle des Lebens kommen dürfen. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und Herr, wir brauchen dich mehr denn je. Mehr denn je brauchen wir deine Gnade, deinen Heiligen Geist, deine Liebe, deine Güte, dein Erbarmen, dein Eingreifen in unserem Leben. Ganz konkret in unserem Leben, Herr, dass wir dich ausstrahlen und widerspiegeln. Herr, unser Leben ist sinnlos ohne dich. Unser Leben ist hohl und leer ohne dich. Unser Leben, Herr, es macht keinen Sinn, es einfach nur so zu leben. Es ist zu kostbar, denn du hast so vieles vorbereitet. Du hast so vieles an Herrlichkeit, an Reichtümern des Himmels vorbereitet für jede Schwester, für jeden Bruder hier, in diesem Raum, in dieser Gemeinde, auch von denen, die noch nicht da sind heute. Ich bitte dich darum, Vater, gib uns die Gnade in Christus Jesus, zu wachsen in dir, die Quelle zu suchen, die Gemeinschaft mit dir zu suchen, all diese Gaben in Anspruch zu nehmen und umzusetzen ganz konkret und gehorsam, was du uns ins Herz legst. Dass wir deine Stimme hören und dir folgen und gehorsam sind. Dazu gib uns Gnade. Dazu gib uns Gnade. Amen.